Und ich glaube, also das schließt sozusagen die Parabel ab, finde ich, ne? Dass das sozusagen auch Nolans Botschaft ist. Hey, wir haben eine Hochzivilisation, wir haben Wohlstand, wir haben alles Mögliche, aber wir sind nicht in der Lage, es zu halten, weil wir unsere Regeln, den Respekt voreinander und die Verbindung miteinander kappen und auf diese Art und Weise die Axt an die Wurzel unserer Zivilisation legen.
Der Weg der Stoa. Dialoge über ein modernes Leben auf der Basis des antiken Stoizismus. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 104: Christopher Nolans Odyssee und die Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause. Und gut erholt, glaube ich, Anne, oder? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Wir hatten einen schönen Urlaub in den Alpen. Das ist für mich so ein Kraftort. Und ich merke die Nachwirkungen immer noch. Also
durch tiefen Entspannung.
Ja, doch. Also die hält noch an und ich versuche mir das auch ein bisschen in meinem Alltag hier aufrechtzuerhalten. Das hat sehr gut getan und ja, jetzt bin ich aber auch wieder voller Vorfreude mit dir unser neues Thema zu besprechen.
Ja, das finde ich auch ein super spannendes Thema. Also wir haben uns ja jetzt den Film von Christopher Nolan von der Odyssey rausgepickt. Und ja, ich glaube, das ist wieder so ein Ereignis, wo ja ganz viele drauf gucken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben halt gesagt, das hat ja was schon mit griechischer Mythologie und der griechischen Kultur zu tun und hat auch eine besondere Bedeutung gehabt in der griechischen Kultur. Also wird es sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise eine interessante Perspektive aus stoischen Gedankengut darauf geben. Und das würden wir gerne mit euch heute ein bisschen entfalten. Und ja, dafür haben wir uns so eine kleine Struktur überlegt, wie wir da einsteigen wollen.
Genau, wir wollen mit euch erstmal drüber sprechen, was ist das überhaupt für ein Werk, die Odyssee, Homer, dieses Enigma, wer war und wenn ja, wie viele war Homer, genau, dann was ist das für eine Art von Text, dem nähern wir uns und dann wollen wir darauf eingehen, wie Nolan das eben in seinem Film umgesetzt hat und dann ja, besprechen, was uns daran gefallen hat oder auch vielleicht nicht so gut gefallen hat und schauen, was sind da stoische Motive. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, in der Zeit der Stoiker war die Odyssee schon ein paar hundert Jahre alt, also viele hundert Jahre alt, der Stoff, was er gespielt hat, das ist 1200 vor Christus ungefähr und dann eben aber auch Homers Zeit schon lange vergangen. Das ist so, wie wenn wir jetzt auf eine Geschichte aus dem Mittelalter hier gucken oder was, was sich irgendwie im, ja,
ja, Shakespeare, ne? Und
genau,
Zeit, was er dafür
also
verarbeitet
kann man
hat.
Als, ist einfach eine, kann man als Voraussetzung nehmen, dass das die Leute kannten und ja, wie wir sehen werden, früher oder später, haben die Stoiker sich mit diesem Stoff natürlich beschäftigt und haben das als, das ist einfach grundlegend für deren kulturelles Verständnis auch gewesen.
Ja. Ja, und wie ihr da jetzt rausgehört habt, am besten drückt ihr jetzt nochmal auf Pause, holt euch einen großen Kaffee, weil es könnte sein, dass die Folge einen Tick länger wird. Wir schauen mal.
Nicht ganz so lang, wie es wäre, die Odyssee zu erzählen. Ich glaube, das
keine 20
mehrere
Jahre.
Stunden. Ja, so wie 20 Jahre sowieso nicht. Aber auch diese über 10.000 Verse.
Wir bemühen uns, ja.
Ja, dann fangen wir doch mal vorne an und zwar bei dem Dichter des Werkes, bei Homer. Also ich habe schon gesagt, er ist irgendwie ein rätselhafter Mensch, Autor, was wissen wir über Homer?
Ja, Homer, wie du schon sagst, ist wirklich eben eine schwierig zu greifende Person, weil wir, wenn wir so überlegen, wann Homer gelebt haben soll, das ist so Mitte des 8. Jahrhunderts, also um 750 herum. Und das wird auch immer so beschrieben, so ein bisschen als der Übergang von der mündlichen Tradition in die schriftliche Tradition hinein. Und das führt auch dazu, dass teilweise auch der Gedanke da war, dass Homer gar nicht eine Person war, sondern mehrere Personen. Und dass es eigentlich so war, dass zu der Zeit, sag mal, eine gut etablierte mündliche Tradition von diesen Gesängen da waren. Und dass irgendwann jemand das halt oder ein Kollektiv das aufgeschrieben hat. Und das ist sozusagen die eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, ja, da gab es jemanden, der hat einfach diese ganzen Gesänge genommen und hat das dann verdichtet in einer guten Form aufgeschrieben. Und wir werden es halt nicht klären können. Es ist momentan auch, glaube ich, in der Literatur nach wie vor ein offener Zustand. So ein bisschen ähnlich eigentlich wie bei Shakespeare, ne, wo man so auch immer wieder denkt, so man hat es jetzt geklärt und dann kommt wieder einer um die Ecke und sagt, ob das alles so stimmt. Ja, also von daher, er als Person ist da gar nicht so gut greifbar, aber er hat halt da mit einem großen Wumms was hingesetzt, ne? Also es hat wirklich mit der Ilias und der Odyssee einmal im Prinzip so das Fundament für die griechische Kultur gelegt. Und was vielleicht auch nochmal interessant ist, dass du hast es ja eben auch schon angedeutet, dass die Zeit, in der das spielt, nochmal deutlich davor liegt, nämlich nochmal ungefähr fast 500 Jahre, also so um 1200 vor Christus herum. Und da liegen wir dann so in der Bronzezeit. Und das ist immer, finde ich, auch nochmal ganz interessant, sich vor Augen zu führen, dass in dieser Bronzezeit, die reichte so von 1700 vor Christus bis 1100, dass das schon ein unglaublicher hochkultureller Raum war, in dem es so, ich glaube, 7 oder 8 Großreiche gab, ne? Von Ägypten über die Hethiter, die Zyprioten, dann Mykene, wo wir dann auch nachher hinkommen, ne? Agamemnon, der König von Mykene und andere Reiche, die dabei eine Rolle spielten. Und das Spannende ist, dass wir auch historisch dieses Faktum haben, dass Mitte des 12. Jahrhunderts diese Großkultur, die miteinander Handel getrieben hat und miteinander verbunden war, dass die schlagartig zusammengebrochen ist. Da gibt's auch ein Buch von Eric Klein, 1177, das Jahr, in dem die Zivilisation kollabierte. Und da gibt's so diese Erzählung, das war auch im letzten Jahrhundert immer noch so die Erklärung, da hat man sich auch gefragt, ja, warum ist die eigentlich zusammengebrochen? Und da war dieser Gedanke, dass es mystische Nordvölker, Seevölker gab, die eingebrochen sind. Und da gibt es auch Belege für. Also zum Beispiel in Ägypten gibt es da Dokumente, wo von diesen Seevölkern gesprochen wird. Die sind auch dargestellt. Aber in dem Buch von dem Eric Klein wird das Ganze ein bisschen breiter gefasst. Und er sagt, es war im Prinzip der perfekte Sturm. Es gibt Beweise dafür, dass es da eine unglaublich lange Dürreperiode gab, 150 bis 200 Jahre, und dass das natürlich so eine Bevölkerung unter wahnsinnigen Druck gesetzt hat. Es gab eine aktivere Erdbebenzeit auch. Und dann gab es eben auch Migrationsbewegungen, die dadurch entstanden sind. Und diese Migrationsbewegungen setzen natürlich solche Räume dann auch unter Druck. Und entweder integriert man das gut oder es klappt halt nicht. Und an der Stelle war es dann so, dass dieser perfekte Sturm dafür gesorgt hat, dass in kürzester Zeit, historisch betrachtet, diese ganzen Großreiche zusammengebrochen sind. Und diese Erfahrung auch mit dieser Vernichtung jetzt zum Beispiel von Troja und sowas, ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen so der Hintergrund war, wie man das, wie dann in diesen Gesängen aufgearbeitet wurde. Es gab diese goldene Zeit, aber das ist lange vorbei. Es ist so vergangene Blütezeit, die wir jetzt nicht mehr haben. Und ja, und das Spannende ist ja, dass das der Auftakt war, dann auch um die nächste Blütezeit reinzukommen. Es hat dann von Homer noch so 250 Jahre gebraucht, bis wir dann bei der Athener Hochzeit sind und dann die Perserkriege und all solche Dinge. Dann, ne? Aber das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es vor dieser Zeit schon eine Blütezeit in der Ägäis gab und dass die Werke von Homer an diese Zeit anschließen.
Ja, das ist sehr spannend. Genau, dann kommen so dunkle Jahrhunderte, ne? Und dann geht eben in die nächste Hochzeit über. Ja, und ich glaube, diese Motivation, was du auch erzählt hast, eben diese Migrationsbewegung, dieses fremde Menschen treffen aufeinander, das ist ja einfach eins der Hauptthemen auch in der Odyssee. Wie gehen wir damit um, dass da andere sind? Was haben die für Rechte? Und wie, ja, bleibt man da Mensch oder was passiert, wenn man entmenschlicht miteinander umgeht?
Ja. Ja, Stichwort ist das Gastrecht, ne? Da werden wir ja nachher noch genauer drauf gehen, aber und das Spannende ist ja, dass das Gastrecht mit Zeus verbunden ist, also dem obersten Chef der Götterwelt. Also man kann schon sagen, das ist sehr wichtig und man sollte das nicht brechen. Und von daher, ja, es ist ein super Punkt zu sagen, dass das im Prinzip eine der Kerndinge ist, ne? Wie gehe ich mit Fremdem um? Kommt es zum Zivilisationsbruch oder nicht?
Weswegen, ohne jetzt viel zu sehr vorzugreifen, Nolan ja auch das sehr zeitgemäß umgesetzt hat in der Zeit, in der solche Fragen auch wieder sehr aktuell sind. Aber nochmal kurz zurück, du hattest ja angesprochen, er hat es in eine besonders schöne Form gebracht, Homer. Die Form ist ein Versmaß, ne? Also ein jambisches Versmaß. Und das ist eben ja auch besonders, bis, das dann eben so wirklich in diese über 10.000, hatte ich schon erwähnt, Verse zu gießen. Und das sind also 24 Gesänge und vier größere Teile.
Ja, bei der Odyssee jetzt, ne?
Genau, bei der Odyssee, ja.
Ja. Ja, dann erzähl doch mal, wie ist denn, also was ist das für ein Buch? Also wenn das so eine Geschichte ist, die da erzählt wird, was ist das für eine Geschichte und wie ist die eigentlich im Originalbuch so grob umgesetzt?
Genau, also was ja allen bekannt ist und auch sprichwörtlich schon ist, diese Odyssee ist ja nun grundsätzlich geht's um die Irrfahrt von Odysseus nach Hause, nach Ithaka, nachdem eben der Trojanische Krieg gewonnen worden ist von den Griechen. Nur was so ein bisschen überraschend ist, wenn man dann in den Text reinguckt, es fängt eben nicht an, weil wir sitzen jetzt hier am Strand und haben gewonnen, Juche, lass uns nach Hause fahren, oh, wir gehen verloren, sondern es fängt einen ganz anderen chronologischen Teil an, und zwar in Ithaka bei dem Sohn von Odysseus und seiner Frau Penelope, und der Sohn heißt Telemachos, die seit 20 Jahren auf seine Rückkehr warten. Also zehn Jahre.
Zeit, ne?
Ja, also die genau, und haben da sich, denen stellen sich eben ganz eigene Probleme mit über 100 Freiern, die um Penelopes Hand buhlen, weil der König von Ithaka, Odysseus, eben so lange weg ist und da eine Lücke entstanden ist. Und Telemachos ist inzwischen ein junger Mann. Also ich glaube, für die damalige Zeit gar nicht mehr so jung mit 20. Da steht man eigentlich schon mitten im Leben. Aber er, ja, wartet auf diesen Vater und fragt sich auch so ein bisschen, wer bin ich ohne den Vater und wo ist mein Platz hier? Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Athene kommt dann zu ihm und sagt ihm, ja, du musst mal so ein bisschen zum Mann werden, jetzt geh mal los. Und im Endeffekt begibt er sich nach Sparta zu König Menelaos, um herauszufinden, was mit seinem Vater passiert ist, weil es eben viele Legenden darüber gibt, aber er nichts Genaues weiß.
Vielleicht das eine kleine Nebenbemerkung, dass Athene erscheint ihm nämlich eigentlich typischerweise auch nicht als Athene, sondern in der Form von auch anderen Personen. Und sie erscheint ihm in der Person eines alten Freundes von Odysseus, nämlich Mentor. Und woher kommt wohl Mentoring? Weil Mentor dazu aufgerufen war, Telemachos bei seiner Reifung und bei seinem Großwerden zu begleiten. Dann. Also das fand ich auf jeden Fall schon mal erstmal auch immer einen spannenden Aspekt dabei. Und vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, wo liegt Ithaka eigentlich? Ithaka liegt neben Kefalonia und das ist westlich der Peloponnes, eine kleine Insel. Und gehört eben zum größeren Bereich von Mykene, wo eben dann auch Agamemnon, der Oberkönig, so ein bisschen war, ne?
Genau, und also nach diesem ersten Teil geht's dann in den zweiten Teil über, und das ist bei jetzt eine ganz andere Szenerie, und zwar ist da Odysseus bei den Phäaken gestrandet in einem Königreich. Da kommt er also mit seinem Floß an und wird dann da von der dortigen Prinzessin gefunden und zu ihren Eltern gebracht, Alkinoos und Arete. Und die nehmen ihn sehr gastfreundschaftlich auf, eben dieses Motiv wieder Xenia, Gastfreundschaft. Und im Endeffekt, also da ist er auch erst in versteckter Form unterwegs, aber als er dann anfängt zu weinen, weil als der blinde Sänger Demotokos singt von der Ilias, also von seinen Abenteuern im Prinzip, da gibt er sich dann eben zu erkennen als Odysseus und erzählt dann in einem dritten Teil, in einer Rückblende, von seiner Irrfahrt, von den Abenteuern, und die jetzt alle durchzugehen, würde hier wirklich zu weit führen. Da sind wir auch allein jetzt eine Stunde mindestens beschäftigt, die alleine zu nennen und zu erklären, was da jeweils passiert ist. Aber das sind ja ganz bekannte Motive, ne? Also wenn er Polyphem, den einäugigen Sohn des Poseidon, trifft, oder wenn er dann Kirke und trifft in der Unterwelt, Agamemnon und seine verstorbene Mutter, Odysseus trifft. Odysseus trifft auf Achill und unterhält sich mit ihm. Dann fahren sie bei den Sirenen durch, wo er sich mit Wachs die Ohren verschließen lässt. Seemonster Skylla und Charybdis und im Endeffekt bei den Rindern des Helios. Also verschiedenste Situationen. Kalypso, die eine andere göttliche Frauengestalt, die er trifft. Und dann am Ende ein vierter Teil, der sich dann eben mit seiner Heimkehr nach Ithaka beschäftigt. wo er dann ja im Prinzip sein Haus da befreien muss von diesen 108 Freiern, die sich da eingenistet haben und seine Vorräte zur Neige gehen und sich da bedienen. Und ja, das tut er auch wieder in einer anderen Gestalt als Bettler verkleidet und im Endeffekt ja, metzelt er die, ohne jetzt zu viel vorauszusagen, aber er metzelt die dann alle ab und gibt sich dann zu erkennen, schießt den Bogen, den nur Odysseus schießen kann und dann ja, seine Frau erkennt ihn dann auch, nachdem sie ihm noch eine letzte Probe stellt. Penelope ist auch eine sehr intelligente und ihm im Nichts nachstehende Frau. Genau, und dann muss er damit eben auch noch, ich glaube, sein Vater Laertes, dem offenbart er sich auch noch und kommt mit dem dann noch zusammen. Ja, das ist so ein bisschen die grundlegende Struktur von der Odyssee, diese vier Teile.
Ganz schön komplex, ne? Also
ja.
Ich glaube, kann man sich vorstellen, wenn man das jetzt alles in einen Film reinbringen will, muss man irgendwie so ein bisschen sortieren, ne? Weil da so viele Aspekte alleine der Geschichte drin sind und es sind ja unheimlich viele Querbezüge auch. Also die Personen, die da drin vorkommen, die haben in der griechischen Mythologie ja alle noch irgendeinen Hintergrund und sowas, ne? Und von daher ist das schon eine große Herausforderung, da in so einen Film reinzugehen. Und da muss man sicherlich auch verdichten.
Ja, ich meine, vor einem Publikum, wo man jetzt wirklich auch nicht erwarten kann, dass jeder da in den Details drinsteckt. Und ja, denn Christopher Nolan hat eben wirklich Schwerpunkte gesetzt. Er hat bestimmt die Hälfte der Stationen ausgelassen und dann teilweise auch inhaltlich Änderungen vorgenommen.
Ja, ich finde also eine der größten Änderungen, wenn wir jetzt zu dem Film schon mal rüberschwenken, ist, du hast ja eben auch dargestellt, dass Odysseus alleine am Ende praktisch seiner Irrfahrt bei den Phäaken angespült wird und dann darüber berichtet, was ihm alles passiert ist. Und du hast ja eben auch gesagt, ne, in diesem Königshaus, dass die Königin Arete heißt. Und das sollte man vielleicht auch nochmal markieren. Arete ist ja der griechische Begriff für Tugend. Das heißt, man könnte auch an der Stelle sagen, ne, er begegnet der Tugendhaftigkeit und das ist der Schlüssel, um dann auch wirklich nach Hause zu kommen. So, Christopher Nolan lässt das weg. Er versetzt diese Rückschau jetzt auf die vorletzte Station, nämlich, dass er bei Kalypso ist. Und dadurch bekommt der Film natürlich auch einen anderen Akzent, weil Kalypso eben eine andere Person ist als Arete. Und Kalypso heißt ja übersetzt auch die Verbergende. Und das finde ich dann wirklich auch so ganz passend, dass er die ganze Zeit bei ihr sitzt. Das ist ja auch eine Meeresgöttin, Kalypso. Und sie hat Lotusblüten und diese Lotusblüten führen dazu, dass man vergisst, dass man seine eigene Identität vergisst und dass man seine Herkunft vergisst und dass man auch nicht mehr den Wunsch hat, nach Hause zu kommen und so weiter, ne? Und da wird er dann im Prinzip eigentlich so ein bisschen dargestellt wie, ich sag mal, ein traumatisierter Soldat, der nach Hause kommt oder auf dem Weg nach Hause irgendeine Zwischenstation macht und dann einfach auch gar nicht mehr weiß. Ich habe mir so auch so mal überlegt, so es hätte auch sowas wie eine Opiumhöhle sein können, wo er irgendwie eine Beziehung mit der Betreiberin einer Opiumhöhle hat und man sieht ihn da immer auf dem Lager liegen und betäubt. Also so kommt er in dem Film rüber.
Ja.
Im Originalbuch ist es ja eigentlich so, dass er die ganze Zeit immer wieder die 7 Jahre, die er bei Kalypso ist, davon spricht, dass er gerne nach Hause möchte.
Also da hat ja, er sitzt am Strand und weint. Also ja, er weint tagsüber und nachts muss, in Anführungszeichen, er dann mit der schönen Göttin ins Bett. Aber genau, und das ist in dem Film eher anders. Das ist ein gebrochener Mann, der ja nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist.
Ja, und dann so über Erinnerungsfetzen kommt dann eigentlich das, was in dem Originalbuch über die Erzählung bei den Phäaken passiert, dass er nämlich so die Erinnerung hat, wie auf einmal Troja erobert wurde, dann, ne? Über seine List und dass dann das trojanische Pferd reingebracht wurde und sie dann die Tore Trojas von innen öffnen konnten und durch diese List dann nachher auch, muss man ja sagen, so wie es dargestellt wird in dem Film, das ist ja fast wie ein Genozid. Da wird also auf übelste Art und Weise wird alles niedergemacht, bis hin zu, dass Athene den Kopf abgeschlagen bekommt, ne? Weil das trojanische Pferd ja als Geschenk für die Königin, nicht die Königin, die Göttin Athene dagelassen wurde und dann wird es auch vor den Tempel von ihr gestellt und selbst das wird noch als Gotteslästerung da fast dann machen.
Genau, Athene ist auch die einzige Göttin, die, wenn auch in einer Gestalt, die vielleicht auch eher so eine Art personifiziertes Gewissen von Odysseus ist, durch Zendaya im Film dargestellt wird. Die anderen Götter werden zwar erwähnt, aber die sind nicht personifiziert im Film vorhanden. Also zum Beispiel Poseidon, der ja furchtbar aufgebracht ist gegen Odysseus, weil er seinen Sohn Polyphem eben Schaden zugefügt hat, oder Helios, Zeus an sich, die werden alle ständig erwähnt, aber die spielen eben nicht diese personifizierten Rollen, und das ist bestimmt auch sehr bewusst gewesen von Nolan, diese Ebene da nicht mit reinzubringen.
Ja, ich meine, ich habe auch an anderen Stellen auch im Vorfeld gelesen, dass Nolan da so eine Art Säkularisierung reingebracht hat. Weil auch in den Dialogen zwischen Odysseus und seinen Männern kommt immer die Reden davon, ja, oh Gott, Poseidon, er wird uns zürnen und so weiter. Aber Odysseus erscheint als jemand, der da auch nicht unbedingt dran glaubt. So, also das Ganze, also ich würde sagen, im Grunde ist dieser Film sehr viel stärker psychologisiert als das Original. Es ist wie so eine innere Reise von einer Person ausgehend von diesem Kriegsverbrechen und der Beteiligung an den Kriegsverbrechen und der Traumatisierung, die sich dadurch ergibt. Und das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass Nolan ja auch, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, aber wenn man jetzt mal so ganz drauf schaut, bevor wir gleich noch vielleicht in Details gehen, es ist ja wie eine Parabel auf unsere aktuelle Weltsituation. So dieses, ne, dass der Verlust der Zivilisation, der Verlust des zivilisierten Miteinanders, dadurch, dass Gesetze nicht mehr eingehalten werden, wie das Gastrecht, dass göttliche Geschenke jetzt auf einmal nicht mehr ernst gemeint sind, sondern zu einer Kriegslist genutzt werden und so. Und dass dadurch, das wird im Film auch immer wieder thematisiert, es wird ja auch gesagt, Zeus' Gesetz, nämlich das Gastrecht, wird gebrochen, und das ist dann eigentlich das Zerschneiden der Bande zwischen den Menschen und damit der Einstieg in den Untergang der Zivilisation. So, ne? Also wie so eine Parabel auf den Verlust der Orientierung an allgemeingültigen Gesetzen, an einem Miteinander und auch einer Integration mit anderen. Ne?
Absolut, das habe ich auch absolut so empfunden. Ich würde es noch weiter fassen als das Gastrecht, es ist die Ordnung.
Ja,
Ordnung. Die göttliche Ordnung, die Ordnung. Also wie man heute sagt, rule-based. Ne? Also es gibt bestimmte Regeln, an die haben sich alle miteinander zu halten. Und wenn man das nicht mehr tut, dann entsteht Chaos.
Und das dann ist ja viel besser.
Nee, genau. Und das, also das ist so auf griechisches Themis. Also dieses System von, ja, genau, einfach ein System, was ein geordnetes Miteinander voraussetzt. Und ein Teilaspekt davon ist dann Xenia, also dieses Gastrecht. Aber ja, Odysseus bricht eben sein Urfrevel ist ja, dass er, wie du schon erzählt hast, in der Ilias eben diese List sich ersonnen hat. Und dieses Pferd, was der Athene gewidmet ist, am Strand zurücklässt. Und durch diese Götterfürchtigkeit, die ja weiß, dass die beide Völker eint, eben den Untergang der Trojaner herbeigeführt hat. Und ja, das wird bei Nolan dann eben als was ihn quasi auch entsetzt über sein eigenes Tun zurücklässt. Also fallen die Tore und er wandert da. Also die Griechen werden, also Agamemnon mit so einem riesigen schwarzen Helm und sehr furchteinflößend. Und dann die Trojaner werden nur in Weiß alle gekleidet, auch interessante Wahl. Und ohne, dass man ihre Gesichter erkennt. Also die sind alle nur so schemenhaft und naja, die werden dann da abgemetzelt. Und er läuft da rum wie so ein, was habe ich getan? Also du hast es, wir haben schon mal drüber gesprochen, du hast es mit der Einsicht von Oppenheimer verglichen, der auch eben eine großartige Idee hatte, die dann absolutes Unglück über die Menschheit gebracht hat und dieses ungläubige Entsetzen eigentlich darüber.
Ja,
ja, also eine Frage von eben auch Schuld des Individuums und dann, ja, was die Macht oder dieses Wissen von Odysseus eigentlich für andere dann bedeutet hat.
Ja, der Missbrauch der Vernunft, ne? So, oder das, oder des Verstandes, nicht der Vernunft vielleicht eher, ne? Ja, und ich glaube, was halt einfach auch noch mit reinspielt, ist der Punkt, es ist ja nicht nur das Brechen von Ordnungsgesetzen, sondern es ist denn das Verwenden dieser Gesetze, um Unrecht hervorzurufen, ne? Wie du ja eben beschrieben hast. Sie wussten, dass die Trojaner das reinnehmen würden, weil sie eben auch gottesfürchtig sind. Und das auszunutzen, um sie danach zu zerstören, ist natürlich besonders perfide. So. Und Ich glaube, da gibt es eben eine Menge Referenzen zu unserer aktuellen Zeit, ne, wo man so dieses Gefühl hat, dass die Ordnung ausgenutzt wird, dass die Ordnung gebrochen wird, dass man halt eben wirklich merkt, hier ist was in Bewegung, hier ist was ja instabil geworden. Und dadurch entsteht halt auch eine Menge Unrecht, ne, und Chaos und Tod und Ähnliches. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die, wenn man sich fragt, warum hat Nolan diesen Film jetzt gedreht und warum hat er ihn so gedreht?
Vielleicht ist es auch ein Grund, warum er Odysseus als nicht so listenreich und schlau dargestellt hat, wie er im Original da ist, sondern eher mit dieser Macht des Stärkeren dann.
Ja, und aber auch verletzlich, ne? Dass er irgendwann merkt, so das, was er da alles angezettelt hat, überfordert ihn selber und er weiß gar nicht mehr, ob er nach Hause will an manchen Stellen, ne? Weil
oder
er,
ob er es verdient hat, nach Hause zu kommen.
Genau. Es ist so, also ich meine, ich glaube, dass das zum Beispiel auch etwas ist, was viele Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg für sich auch hatten. Ne? Auf der einen Seite nach Hause wollen, aber auf der anderen Seite sich vielleicht auch zu schämen, an etwas beteiligt gewesen zu sein, was eben nicht mehr nur edel war, ne? Sondern was halt im großen Maßstab auch mit Kriegsverbrechen und allem Möglichen verbunden ist. Und diese Bewältigung von dieser Herausforderung, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Thema, was dann bei Calypso passiert. Weil Calypso wird ja im Prinzip, muss man auch mal so ein bisschen kritisch drauf gucken, wie so eine moderne Psychotherapeutin fast dann dargestellt. Sie entlässt ihn ja dann auch und jetzt musst du loslassen und lass dich sozusagen ein auf das, was der Kosmos für dich bereithält und damit alles gut.
Er ist ein sehr unterentwickelter Charakter. Also über sie selber lernt man eigentlich nicht viel. Also sie sieht toll aus und läuft am Strand mit so Fischernetzen rum. Aber ja, wie du sagst, außer ihn therapeutisch zu unterstützen, hat sie eigentlich kein Eigenleben.
Nee. Ja, und das ist sehr holzschnittartig so, ne? Was ich auch noch spannend fand, ist, dass er in dem Film an einer Stelle, ich glaube, das ist auch relativ zum Schluss, meine ich, Odysseus die Erkenntnis kommen lässt, weil ja immer wieder von diesen Seevölkern auch gesprochen wird, ne? Dass die Seevölker kommen und dass da jetzt schon Vernichtungen und Plünderungen, also was stattfindet. Und dass er zum Schluss die Einsicht hat, sie sind die Seevölker. Sie auf ihrer Reise waren die Plündernden und so weiter. Also das heißt auch dieses auf sich selber zurückgeworfen zu sein und zu merken, durch das, was wir in Bewegung gesetzt haben, sind wir eigentlich die Zerstörer unserer Zivilisation. Wir selber haben die Axt an unsere eigene Zivilisation gelegt. Obwohl
ja,
wir
sich da den Spiegel vorzuhalten.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und ich glaube, also das schließt sozusagen die Parabel ab, finde ich, ne? Dass das sozusagen auch Nolans Botschaft ist. Hey, wir haben eine Hochzivilisation, wir haben Wohlstand, wir haben alles Mögliche, aber wir sind nicht in der Lage, es zu halten, weil wir unsere Regeln, den Respekt voreinander und die Verbindung miteinander kappen und auf diese Art und Weise die Axt an die Wurzel unserer Zivilisation legen. So, das ist das so, was ich so mitgenommen habe und ich habe so das Gefühl, dass er im Prinzip da mit dem Stoff bei Oppenheimer schon so eine erste Bearbeitung in der Richtung gemacht hat und hier das jetzt nochmal über diese Reise von Odysseus und dieses, ja, in gewisser Hinsicht ja auch Sittengemälde einer untergehenden Hochzivilisation dargestellt hat.
Ja, würdest du sagen, dass das so angelegt ist in der Geschichte, wie du sie vor Nolan kanntest?
Ich glaube, also so nicht. Also das ist, da muss man schon so ein paar Klimmzüge machen. Mhm. Aber mein gut, so ist das halt, ne? Man nimmt sich einen Stoff und man übersetzt halt Aspekte oder man übersetzt das in die heutige Zeit und versucht eben Teilaspekte davon nur noch zu nehmen.
Ja, ich finde das auch, also verstehe mich nicht falsch, ich finde das als Adaption absolut gelungen. Und ich fand den Film auch toll, um es jetzt mal unterm Strich zu sagen. Nicht, dass wir hier zu kritisch rüberkommen mit, da hat er was geändert. Und also alles in allem ist das, finde ich, ein tolles Gesamtkunstwerk mit wunderbaren Schauspielern. Und ich habe mich auch keine Minute gelangweilt über die fast 3 Stunden, die der Film geht. Das ist es gar nicht. Wir wollen nur einzelne Aspekte eben nochmal auch herausholen. Und ich muss sagen, Es ist eine tolle moderne Adaption. Es ist was ganz anderes, als ich die Odyssee so für mich in den letzten Jahren kannte oder auch, ich meine, es ist einfach ein Stoff, mit dem wächst man ja auf. Und ein Aspekt, der mir vor allem aufgefallen ist, ist eben der Charakter von Odysseus, diese Schleue, dieses ja auch Hinterlistige, dieses teilweise Selbstsüchtige, Und dann hat er aber auch viele gute Charaktereigenschaften. Er übernimmt da Verantwortung für die Männer. Ich meine, das geht im Endeffekt alles schief, aber da haben die auch ein großes Stück Eigenverantwortung dann dran. Aber dieser komplexe, vielschichtige Charakter von Odysseus, ich finde der, und das liegt, glaube ich, nicht an Matt Damon an sich, der ein toller Schauspieler, wunderbarer Schauspieler ist, aber ich glaube, der ist eben schon nicht in der Komplexität dargestellt im Film. Oder was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, wo der Film vielleicht dann so ein bisschen hin und her schwingt, ist, sagen wir, diese Kalypso-Geschichte und die innere Entwicklung von ihm oder Reifung, die ihm dann auch ermöglicht, dann wieder nach Hause zu kommen, die kriegt ja nicht so viel Aufmerksamkeit, ne? Und dann geht man eher zurück in diese Geschichten, die er erlebt hat. Und das ist ja dann auch durchaus sehr actiongeladen, so, ne? Und da hätte man sicherlich bei einigen Punkten seinen Charakter auch so einen Tick mehr durchscheinen lassen können. Also wenn wir jetzt zu der Geschichte von Polyphen, dem Zyklopen, gehen, wo die Männer und er ja in die Höhle des Zyklopen gehen, wo er nicht da ist, und dann anfangen, seinen Käse eigentlich zu essen und auch Schafe schlachten und so weiter. Da wird das in dem Film ja dargestellt, die gehen rein und er probiert mal kurz den Käse, aber sonst ist nicht viel passiert und schon taucht irgendwie der Zyklop auf und macht erstmal da ein Massaker, indem er halt ein paar von seinen Leuten frisst. So, ne? Da ist überhaupt nicht, also der Zyklop als Person ist nicht wirklich positioniert. Und das ist von daher wichtig, weil nachher Odysseus auch mit ihm redet, eigentlich im Film, aber auch nicht. Und als er dann rauskommt, dann ist sozusagen sein Stolz, oder wenn man das auch sagen will, ihn dazu bringt, dass er den Zyklopen auch noch unbedingt wissen lassen will, wer ihn denn wirklich da jetzt ausgetrickst hat. Ne? Und dann ruft er dann, ne, weißt du, wer es ist? Ich, Odysseus. Ne? Nachdem er vorher ihn ja ausgetrickst hat mit dieser Niemand-Geschichte. Ne? Er hat gesagt, sein Name sei Niemand, und dann hat der Zyklop ja rumgerufen, ja, niemand hat mich verletzt und niemand hat mich und so weiter. Ne?
Das scheitert schon im Film daran, dass es keine anderen Zyklopen auf der Insel zu geben scheint. Insofern kann er auch niemandem um Hilfe rufen. Ja. Aber ja, dieser Witz mit dem Niemand, also
der ist nicht da.
List, die ist weg, genau.
Ja, und der Hochmut von Odysseus an dieser Stelle eben zu sagen, ja, ich muss jetzt doch nochmal hinterherrufen und dir sagen, wer ich war. Und das ist ja dann genau der Grund, warum Poseidon auch weiß, dass Odysseus seinen Sohn da so schlecht behandelt hat und dann Poseidon den Zorn auf Odysseus aufbaut. Und das ist schon wichtig, finde ich, ne, für den Charakter, weil das ja auch aufzeigt, ja, da gibt's eben auch diesen Hochmut. Ne? Und auch am Anfang des Films, da gibt's dann vielleicht wieder so eine Kleinigkeit, wo es darum geht, sie fahren zurück in Agamemnon und seine Schiffe fahren die Standardroute. Und er sagt, nee, wir nehmen eine neue Route. Ich möchte mal gerne wissen, was da ist. Dann bin ich eben der Erste, der da langfährt. Ne? Also da ist ja dann auch seine Neugier und auch so eine Hybris drin. Ne? Also lass uns jetzt einfach mal ausprobieren. Und so.
Ja, also in Andeutung bekommt man die Neugier mit, auch wenn er sich dann eben an den Mast binden lässt bei den Sirenen, dass er eben sagt, ich will das wissen, was die singen. Ich will der erste Mensch sein, der es hört. Macht mich nicht los, egal was ich euch sage. Da kriegt man die Neugier mit, aber die ist immer nur angedeutet. Das hätte man, glaube ich, noch, was heißt hätte man gar nicht, aber das hat Nolan so gemacht. Und ich finde diesen, ja, also ich habe Odysseus einfach nicht als diese heldenhafte Figur, sondern der hat eben auch vieles von einem Anti-Held für mich immer gehabt.
Absolut. Und vielleicht ist das der Preis dafür, dass Nolan so eine große Geschichte erzählt. Dass es ihm wichtiger ist, das zu erzählen, was drumherum passiert, als dass er auf die Charakterentwicklung seiner Person genauer eingeht. Und ich glaube, da könnte man halt vielleicht sagen, ist das die richtige Wahl gewesen? So dann, ne? Aber gut, so hat er den Film halt angelegt. Und ich meine, du hast ja eben auch gesagt, also ich fand ihn auch spannend und gut. Und ich fand auch, dass er mich zum Nachdenken gebracht hat, weil man dann über diese Parabel halt so dann natürlich auch Parallelen zur Ist-Zeit und so weiter zieht. Aber alle Personen bleiben holzschnittartig. Weder Penelope kommt wirklich irgendwie klar rüber, noch merkt man irgendwie die Entwicklung von Telemachos, noch hat Odysseus wirklich eine große Entwicklung, außer dass er halt leidet die ganze Zeit. Und die Göttinnen und so, die kommen immer so kurz nur rüber, sodass da auch nicht viel passiert. Ne? Und das ist vielleicht so eine Tiefe im Film, die so ein bisschen fehlt. Und man sagt, schade, aber gut, dann wäre der Film halt 6 Stunden lang anstatt 3 Stunden.
Genau, oder man hätte so ein dreiteiliges Herr-der-Ringe-Ding draus machen müssen oder sowas. Denn ich meine, auch wo du die Göttin erwähnst, Kirke, bei der ist er ja auch ein Jahr. Das wird natürlich nicht dargestellt. Also Kirke, sie kommen da an und sie verwandelt seine Männer in Schweine, was im Film, finde ich, faszinierend dargestellt ist. Ja, so eine Art Knetmasse formt sie die da mit richtiger Handwerkskunst, nachdem die ein wahnsinnig ekelhaftes Essen bei ihr verschlungen haben. Und Odysseus hat da eben nicht mitgegessen, kommt erst später dazu und ja, unterhält sich mit Kirke und in einem geladenen Gespräch dreht er dann eben das Ganze so, dass sie im Endeffekt seine Männer zurückverwandelt. Aber in der originären Geschichte ist es ja so, dass er dann noch ein Jahr bei ihr bleibt und die auch sexuelle Beziehung miteinander haben. Und Kirke ihm dann am Ende eben viele Tipps noch gibt, als sie ihn weiterziehen lässt. Die hält ihn eben nicht wie Kalypso ewig unter falschen Bedingungen mit der Lotusblüte fest, sondern da ist er freiwillig auch. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, was ist er denn da jetzt ein Jahr? Und also seine ganzen sexuellen Abenteuer, die werden da auch eher unter den Tisch fallen gelassen, während Penelope da eben 20 Jahre, in Klammern Ausrufezeichen, sitzt und nachts immer wieder ihr Leichentuch für Odysseus Vater Laertes wieder aufribbelt, was sie tagsüber spinnt, und diese 108 Freier, die ihr da das Haus zur Hölle machen, irgendwie beschäftigen muss und hinhalten muss.
Ja, ich habe da auch so überlegt, also so wie Penelope dargestellt ist, wie schafft die das, 20 Jahre lang morgens aufzustehen, sich an den Webstuhl zu setzen, hinter auch noch Wänden, so dass sie auch noch ausgeschlossen ist von all dem, was im Haus passiert, und dann abends nur alles wieder aufzuribbeln, was sie den Tag über gemacht hat, wieder schlafen zu gehen. Das ist so eindimensional irgendwo, diese Persönlichkeit. Ne? Das Einzige, wo man so ein bisschen was an Komplexität durchscheint, ist, als ihr Sohn darüber spricht, dass er vielleicht den Platz seines Vaters einnehmen könnte, und Penelope dann halt relativ energisch ihm auch klar macht, dass er noch ein kleiner Junge ist und noch lange nicht an seinen Vater heranreicht. Und da zeigt sie ihm sozusagen nochmal, auf welchem Platz er steht. So, ne? Aber ich finde, das ist eigentlich die einzige Szene, in der sie jetzt so charakterlich mal stärker erscheint.
Ja.
Und ja, also von daher, ich glaube, das muss man irgendwie so wissen, wenn man in den Film geht, dass Charaktertiefe nicht unbedingt oberste Priorität war.
So. Ja. Nee, aber genau, aber es ist bildgewaltig, und auch wenn da sich einige Experten beschwert haben, dass die Schiffe nicht Bronzezeit-Schiffe sind und irgendwie die Helme sind auch falsch. Also solche Details wären mir jetzt als Nicht-Expertin in dem Bereich nicht aufgefallen, und ich finde, es ist einfach von der Bildgewalt her und auch die Musik sehr, ja, episch umgesetzt.
Ja. Ja, die Schiffe sehen sehr wikingerhaft aus, aber vielleicht ist das ja auch ein bewusster Zug gewesen, weil die Wikinger ja auch als Seevölker genau diesen Ruf dann auch später hatten, ne? Dass sie, wenn die an den Küsten aufgetaucht sind, haben alle ihre Töchter und ihr Hab und Gut zusammengepackt und sind erstmal verschwunden, weil sie halt wussten, wenn die kommen, dann wird's nicht lustig. So, ne? Aber klar, es ist dann halt anachronistisch, ne? Es passt nicht zu der Zeit, in der man da eigentlich unterwegs ist.
Emily Wilson, die ich euch nachher noch empfehlen werde, die schreibt in einer beißenden Kritik über den Film, am Ende, als Odysseus und seine Frau dann aufbrechen und Telemachos als neuen König zurücklassen in Ithaka, da hat das so eine Dimension, dass sie fast glaubt, dass sie in Elbisch als nächstes ausbrechen.
Stimmt.
Das habe ich gedacht, auf den Punkt gebracht.
Ja, auch als Agamemnon in dieser Szene, als das Tor von Troja aufgeht, erstmal alleine da steht, habe ich erst gedacht, da steht Sauron.
Ja, es spielt so. Vielleicht spielt er auch bewusst mit diesen Bildern, das stimmt. Es hat diese schwarze ist ja larger than life, ist ein riesengroßer Typ, der da auf einmal auftaucht. Ja. Agamemnon zum Beispiel als Charakter ja auch überhaupt nicht näher beleuchtet.
Nee, er hat auch nur einmal, nimmt er mal den Helm ab, ne? Aber das, das ist ja das Thema, was wir eben schon hatten, dass die Charaktere eben eher wie Schachfiguren sind, um dieses große Epos als Parabel irgendwie erzählen zu können dann, ne? Ja. Ja. Was gibt's noch vielleicht zu sagen?
Ja, ein Themenbereich, den ich interessant finde, ist diese ganze Frage Schicksal. Mhm. Also dieses Aufbegehren von Odysseus, gegen was eigentlich angelegt ist für ihn. Also er ist ja jemand, der wirklich immer im Widerstand ist. So, er lässt sich einfach nicht darauf ein, wenn alle sagen, so hat es zu sein. Er kriegt ja auch dann einmal gesagt, alle deine Männer werden sterben. Sagt er, nein, das akzeptiere ich nicht. Das machen wir anders. Und er ist da eben jemand, der immer im Widerstreit mit den Göttern ist. Auch wenn sie bei Nolan nicht gezeigt werden, man merkt schon, da ist eigentlich ein Lauf der Dinge und er stellt sich dagegen und teilweise erfolgreich, aber meistens dann unterm Strich im Endeffekt erfolglos und es passiert dann doch, was er nicht haben wollte. Ja. Und ja, wie siehst du das? Es ist ja auch ein sehr stoisches Motiv, diese Frage, ne? Inwieweit ist schon was deterministisch vorbestimmt für uns? Wie geht man mit widrigen äußeren Umständen um? Wie hast du das empfunden?
Ja, dieser Kampf macht ihn ja auch zu einer tragischen Figur, ne? Dieses in Anführungsstrichen an der falschen Stelle sich gegen den Willen des Kosmos in dem Bild jetzt gegen den Willen der Götter zu stellen, ne? Und ja, klar, da hast du recht, da steckt natürlich auch ein bisschen was Fatalistisches drin, ne? Er hat was in Gang gesetzt, was größer ist als er, und er wird durch diese Bewegung, die drumherum passiert mit Poseidon und allem Möglichen, irgendwann wieder an seinen Platz gestellt. Nämlich, dass
andererseits ist er natürlich auch mutig und tapfer, sich dagegen aufzulehnen und auch resilient, dass er immer wieder Rückschläge auch hinnimmt und sagt, wir machen trotzdem weiter und ich schaffe das. Und ja, das ist natürlich auch viel angelegt.
Aber wenn man zum Beispiel jetzt zum Schluss Odysseus Mannschaft nimmt, die übrig geblieben ist, mit der Insel von Helios, ne, dem Sonnengott, wo vorher gesagt wurde, ihr dürft auf dieser Insel die Rinder nicht essen. Und dann sitzen die da und der Wind kommt nicht und sie sind hungrig und so weiter. Ne? Und Odysseus hat ihnen ja klar gesagt, was sie nicht tun dürfen und so. Und da muss man auch sagen, ja, dann ist es halt auch so, dass die Verantwortung auch seiner Mannschaft, ne, und da kann er auch nichts tun. Das hat ja durchaus auch schon einen, sag mal, Realitätssinn, der damit einkehrt. Ne? Es ist natürlich fürchterlich, das zu sehen, weil die Männer dann hingehen und die Rinder schlachten und dadurch dann nachher im Sturm alle zerschmettert werden und untergehen. So, und da kann man sich dann halt fragen, ja, was heißt es, sich dem Schicksal zu fügen? Das heißt, auch die Dinge, die über deine Macht hinausgehen, auch akzeptieren zu müssen. Ne? Da sind wir im Prinzip bei der stoischen Übung, dass du akzeptierst, was das Schicksal in Anführungsstrichen für dich im Rahmen auch bewegt.
Ja, und Ephemin, das ist nicht mehr in meiner Macht, dass die, obwohl ich ihnen gesagt habe, was passieren wird, in dem Moment, in dem ich schlafen gehe, ein Barbecue mit den Rindern da machen. Das im Endeffekt, ja, ist es dann auch eine Eigenverantwortung von den Männern, ne? Und ja, nicht mehr was in seinem, ja, Einflussbereich ist.
Und ich meine, auf der anderen Seite wird hier eine Situation auch dargestellt, als es um Scylla und Charybdis geht. Da hatte er ja vorher die Prognose bekommen, wenn ihr nicht an Scylla vorbeifahrt, werden alle sterben. Und Scylla ist ein sechsköpfiges Monster, also werden sechs deiner Besatzungsmitglieder sterben. Und da ist es ja dann auch nicht so, dass er versucht, die dazu zu zwingen, sondern er versucht ja eigentlich, sie so ein bisschen dazu zu bringen, dass sie selber die Entscheidung treffen. Er sagt, nee, das ist zu eng, da können wir nicht durchfahren. Und dann sagt die Mannschaft, nein, wir fahren da durch. Also er hat im Prinzip eigentlich eher so versucht, Kontext zu gestalten, sodass sie selber die Entscheidung treffen und auch die Verantwortung dafür.
Ich habe das als List empfunden in dem Moment.
Ist es ja auch.
Ja,
man könnte,
ja.
Er andere hat sie, würden also sagen, moderne Führung.
Ja, lass deine Angestellten zu den Entscheidungen kommen, die dann im Endeffekt für alle das einigermaßen Vertretbarste ist.
Ja, wenn du mal überlegst, die Alternative wäre gewesen, er hätte ihnen befohlen, da lang zu fahren und es wäre das Gleiche passiert, dann wäre es seine Verantwortung in ihrem Blick gewesen. So, ne? Und so ist vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ja, es gab keine Alternative. Ne? Er hat es ja im Nachhinein dann auch erklärt. Aber es ist ja wieder auch jetzt in meinem stoischen Sinne interessant, weil er hat sie ja angelogen.
Ja.
Er hat ihn, oder angelogen vielleicht nicht, aber er hat ihnen Wissen vorenthalten.
Ja.
Und hat ihnen damit auch die Autonomie genommen. Und in dem Sinne ist es dann wieder keine moderne Führung, weil normalerweise würde man heutzutage sagen, vertrau auf die Eigenverantwortung, ne, teile die Informationen und schau, dass du in einem guten Prozess zu einer gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung kommst. Es ist halt die Frage, wenn man da jetzt eine Konsensdiskussion vom Zaun bricht, ob man bis dahin nicht lange in Charybdis untergegangen
ist. War ein gewisser Zeitdruck auf dem Projekt, ja.
Ja. Mhm. Ja, aber also warum ich das jetzt nur angesprochen habe, ist, da merkt man, da ist seine Agency schon wirksam auch ein bisschen. Ne? Also es ist nicht immer so, dass du die ganze Zeit sagst, ja komm, egal was ich tue, es wird auf jeden Fall irgendwie dann nur den Bach runtergehen. Ne? Das ist, und hier ist es halt weniger begrenzter, denn weil durch seine Eingreifen und durch seine Art, sich zu verhalten, sind eben nur 6 der Mannschaft gestorben und nicht alle.
Ja. Ja, seine Klugheit insgesamt, das ist nochmal ein anderer Komplex, aber ist, ich meine, im Endeffekt würde man ja sagen, klug sein, weise sein ist auf jeden Fall die Tugend im Stoizismus und ein Ziel, und wir sollten alle versuchen, weiser zu sein. Die Sache ist nur bei ihm, wie er es eben einsetzt. Er setzt die eben teilweise zu seinen eigenen Zwecken ein und teilweise egoistisch ein und nicht immer auf eine angemessene und wirklich ausgewogene Art und Weise, ne?
Ja, und da würde ich halt differenzieren. Er setzt nicht seine Vernunft ein, sondern er setzt seine Intelligenz ein.
Ja, seine Klugheit, ja.
Ja, und die Klugheit oder die Intelligenz sorgt halt noch nicht dafür, dass nachher tatsächlich ein tugendhaftes Verhalten dabei rauskommt. So, ne? Und ja, also das ist, glaube ich, durchaus eben so das Thema, dass er auf seinem Weg immer wieder auch anerkennen muss, dass er mit Intelligenz und Gewitztheit nicht immer wirklich zu guten Ergebnissen kommt. Also die rohe Intelligenz sichert kein gelingendes Leben. So könnte man das vielleicht auch sagen. Und das Interessante ist hier zum Beispiel auch das Gegenteil davon, komplett darauf zu verzichten, hilft auch nicht. Ne? Also der Anführer der Freier, die im Haus von Odysseus sitzen und Penelope malträtieren, der hat ja auch einen interessanten Namen. Antinos, also Antinus, also ja, der gegen den Verstand ist. Und da sieht man ja auch so ein Motiv drin, was dann rauskommt, dass alle Freier sterben nachher. Und also da kriegt man schon so Motive, wo man sagen kann, ja okay, das ist etwas, wo auch die Stoiker, glaube ich, etwas aufgenommen haben dann später. Weil man muss ja sagen, die Stoiker kamen ja viel später als die Odyssee selber. Ne? Von daher kann man nicht sagen, dass sie stoische Motive hatte, sondern nur, da können Bewegungen oder Muster drin sein, die dann auch in der Stoa aufgenommen wurden oder nicht aufgenommen wurden.
Ja, ein anderes Motiv zum Beispiel, wo du von den Rindern des Helios sprachst, Odysseus sagt ja am Anfang, lass uns auf dieser Insel nicht anlegen. Der sieht da die schönen Rinder rumlaufen und der ahnt schon, das kann schief gehen, wenn wir uns dieser Versuchung, dieser Verlockung aussetzen. Und dann sind die Winde so günstig und man landet dann doch auf der Insel. Die Männer wollen unbedingt hin, sagen, nee, wir essen da die anderen Sachen, diese Früchte und was weiß ich was es auf der Insel gibt. Wir lassen die Rinder in Ruhe. Und dann dreht sich der Wind und die kommen ganz lange nicht mehr weg. So, und dann ist es eben die Situation, vor der Epiktet warnt, wenn du nicht stark genug bist, setz dich nicht einer Verlockung aus.
Ja, absolut. Nee, das habe ich auch gedacht. Und ich fand auch zum Beispiel die Situation mit Kirke. Weil als ich das so gesehen habe, was hat Kirke gemacht? Die Männer waren unglaublich hungrig und sie hat sie eingeladen und hat sie im Prinzip in ihrer Leidenschaft, in ihrem Begehren im Übermaß bestärkt. Und hat, also ich meine, so wie hast du ja auch schon beschrieben, wie die da gegessen haben, das war ja wirklich auch durchaus ekelhaft, ne? Zu sehen, mit welcher völligen Hemmungslosigkeit sie gegessen haben. Und ich finde, Kirke kann man da auch so ein bisschen wie als Katalysator sehen. Sie bestärkt die Menschen in ihrer Begierde und dann werden sie zu dem, wo das hinführt, nämlich zu Schweinen.
Ja.
Also in dem Sinne ist sie eigentlich nicht Transformator, sondern nur Beschleuniger einer Bewegung, die sowieso da ist.
Und Odysseus hat nicht nur die Klugheit, sondern auch die Selbstkontrolle in dem Moment, die Tugend der Mäßigung, obwohl er garantiert auch sehr hungrig war, zu sagen, hier ist was faul, das warte ich erstmal ab und unterhalte mich erstmal mit dieser Person und kommt dann ja eben mit, dass da eine Falle gestellt worden ist.
Ja, und bei Kalypso zum Beispiel fand ich dieser Punkt, die heißt ja, haben wir vorhin schon mal gesagt, die Verbergende. Und ich finde, was sie im Prinzip ja durch auch die Lotusblüten bewirkt hat, ist, dass Odysseus den Kontakt zu sich selber verloren hat. Er vergisst sich selber, er kann sich selber nicht mehr sehen als das, was er ist. Man könnte im stoischen Sinne sagen, es gibt keine Prosoke mehr. Und weil die Prosoke nicht mehr da ist, gibt es auch keine Entwicklung. Ja, also wir können dann eigentlich auch nicht mehr an uns weiterarbeiten. Ne? Wir können nicht mehr Veränderungen in uns auslösen, sondern dann, ne, er läuft halt die ganze Zeit ja nur rum oder sitzt da und guckt in der Gegend rum. Ne? Das ist so. Also das war für mich auch nochmal durchaus so im stoischen Sinne so dieses Bild, wenn du dich verlierst in diesen Ablenkungen und in dieser Betäubung, dann ist das Leben eigentlich auch zu Ende. Dann passiert nicht mehr viel. Ne? Das kannst du ja auch übertragen. Ne? Also so, wenn du dich nur noch mit Alkohol betäubst, wenn du nur noch Drogen nimmst und also was, ne, dann passiert nichts mehr. Außer, dass das Leben dann vielleicht eben auch im Bach runtergeht. Ne? Und ich meine, er war 7 Jahre bei ihr. Ne? Das sind 7 verschenkte Jahre in letzter Konsequenz.
Ja, in denen er nicht für seinen Sohn da war, der in der Zeit erwachsen geworden ist. Ich meine, die ersten 10 Jahre waren ja schlimm genug, aber er hat ja wirklich nochmal 10 draufgelegt mit der Odyssee.
Ja.
Ja,
ja, und man kann auch nicht sagen, dass er irgendwie gereift da rauskommt. Ne? Also hat er irgendwie, macht er den Eindruck, dass er was gelernt hat?
Das ist eben der Punkt. Ich sehe das nicht so richtig. Ich sehe diese Charakterentwicklung nicht so unbedingt. Ich meine, man kann sagen, als er dann, insofern, er hat die Voraussicht, als er dann die ganzen Freier abmetzelt, das muss er ja, um da wieder seinen Platz einzunehmen gewissermaßen, aber da ist ihm die Konsequenz in dem Moment schon sehr bewusst. Also da kommt eben nicht nachher, du Upsi, jetzt bin ich hier aber in Trouble, sondern er weiß, die Familien werden die rächen und ich kann hier nicht bleiben in der Situation. Und er lässt ja deswegen auch ganz bewusst Telemachos überhaupt nicht mitkämpfen, damit der eben seine Hände da in Unschuld wäscht und als König den Thron da besteigen kann. Mhm. Also insofern hat er vielleicht ein bisschen mehr Voraussicht dann gewonnen für seine Taten und trägt die Konsequenzen dann eben auch, dass er gehen muss.
Ja. Ja, und dann, also ich meine, das wird ja dann romantisiert in dem Film als diese Elbenszene, die du ja schon beschrieben hast, wo wir den Sonnenuntergang gegensegeln. Aber es ist in der Logik der Gesetze eigentlich zwingend. Ne? Also er muss im Prinzip da nochmal wieder Abbitte leisten, bevor er dann vielleicht auch wiederkommen kann. Ja.
Ja, aber er ist eben ein Charakter, der schon nach Externem immer strebt.
Ja.
Also, dass er wirklich sagt, so, er hat zwar diese Schuld und er mit den ganzen Männern, die gestorben sind, teilweise eben seinetwegen, das ist ein großes Thema für ihn, da arbeitet er sich dran ab. Aber ja, es ist jetzt nicht die stoische, ich möchte besser werden, charakterlich Entwicklung. Also, die sehe ich jetzt nicht.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal der interessante Unterschied eben zwischen dieser frühen Zeit in der griechischen Kultur, wo eben die Oberbühne noch von den Göttern besetzt war. Das sieht man ja auch in dem Film, dass an den entscheidenden Stellen immer wieder Athene auftaucht, ne? Also der Impuls von außen kommt.
Ja.
Und das, was ja dann eigentlich im Übergang bis zur stoischen Zeit auch passiert, ist eine Verinnerlichung dieser Themen. Ne? Und das ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel was das Gastrecht angeht. In dieser archaischen Zeit wird immer gesagt, das Gastrecht ist das oberste und wichtigste Gesetz von Zeus, weil jeder Mensch, der dir begegnen könnte, ein Gott sein könnte, weil die Götter ja immer wieder auch menschliche Form angenommen haben. Deshalb behandle sie gut, weil es könnte sein, dass der Gott sonst sauer ist, so ungefähr, ne? So platt gesagt.
Ja.
So aus Gottesfürchtigkeit die anderen gut behandeln. Und bei den Stoikern ist es ja so, dass dann diese Gottvorstellung im Sinne der kosmischen Vernunft in das Individuum wandert. Und dann eigentlich sagt, respektiere die anderen, weil sie alle auch göttliche Vernunft in sich tragen.
Genau, der göttliche Funke ist in jedem einzelnen Menschen, der dir begegnen wird. Wir sind alle gleich.
Ja, und dann ist es aber eher so eine Respektsache, so auf Augenhöhe. Dieses nicht aus Angst, ne, weil könnte Gott sein und dich dann strafen, sondern aus Respekt und auch Verbundenheit. Du bist auch ein vernunftsfähiges Wesen, ich bin ein vernunftsfähiges Wesen. Und deshalb ist es einfach normal, dass wir auf zivilisierte Art und Weise miteinander umgehen. Und wenn du auch, ne, jetzt kommen die Kreise des Hierokles noch, ne, ganz außen in meinen Kreisen bist, trotzdem ist es ja mein Verwunsch, dich eben auch, wenn du bei mir bist, so zu behandeln wie die Menschen aus dem inneren Kreis. So. Und da ist die Stoa deutlich weiter eigentlich, ne? Und hat im Prinzip durch diese Transformation auch etwas geleistet, was für uns auch sehr viel anschlussfähiger ist heutzutage, ne?
Ja.
Ja, also von daher sind schon wirklich viele spannende Bezüge drin. Und ich glaube, was wir ja auch beide gemerkt haben, ist, dass es lohnt, da nochmal genauer drauf zu gucken. Und uns ist ja auch beiden nochmal aufgefallen, dass die Stoiker ja eigentlich auch sehr intensiv mit diesen Epen auseinandergesetzt haben. Wir hatten ja schon mal Seneca, der auch mythologische Aspekte in seinen Dramen aufgegriffen hat. Und du hast ja gesagt, Senecas Brief 88, wo er auch das Thema nochmal genauer anspricht. Und Chris Hipp war ja auch dafür berühmt, dass er in seinen Büchern irgendwie große Teile von Ilias und der Odyssee immer wieder abgeschrieben hat, um damit Dinge zu erläutern. Und ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen da nochmal tiefer reingehen, ne?
Genau, wir haben uns vorgenommen, dass wir ein Online-Seminar anbieten für euch. Und zwar wird das stattfinden am 10.10. Und in dem Seminar wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die Stoa auf die Odyssee geblickt hat, was die Bezüge sind. Die römischen Stoiker haben wirklich einiges an Bezügen auch zur Odyssee gehabt. Es ist ja klar, es war für sie einfach ein wichtiger Stoff. Und ja, da wollen wir mit euch nochmal genauer drauf schauen.
Ja, und vielleicht auch noch einen Tick weiter gucken, ne, dass wir vielleicht auch andere mythologische Elemente nochmal nehmen. Da sind wir noch so ein bisschen am Sortieren. Also im Kern wollen wir mal euch aufzeigen, dass diese Mythologie für die Stoiker von großer Bedeutung war. Aber wie wir es eben ja auch schon an Beispielen gezeigt haben, sie es für sich selber anders verarbeitet haben auch. Also nicht nur als rein epischen Stoff, sondern eben auch als Lehrgedichte für die menschliche Natur. Und dann aber die Bildersprache, die in den Epen waren, übersetzt haben in ihr eigenes Weltbild. Und diesen Prozess da mal beispielhaft drauf zu gucken, da ist die Odyssee sicherlich eine ganz große Quelle, aber vielleicht andere auch. Und das gucken wir nochmal. Ne? Und wir wollen das so 4 Stunden machen, dass wir da für euch einzelne Themen durchgehen und ja, hoffen, dass euch das gefällt und interessiert. Und wir werden jetzt beim Meetup dann eine kleine Einladung einstellen und ja, würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch sich da vielleicht dazuschalten will.
Sehr schön, Alex. Hast du sonst noch was, was du empfehlen möchtest oder mitgeben möchtest?
Nee, ich glaube heute eigentlich nicht, aber ich finde das, was du mitgebracht hast, ist super spannend. Vielleicht erzählst du da mal drüber noch.
Ja, ich habe vorhin ja Emily Wilson schon erwähnt. Das ist also eine Professorin an der Penn University und eine, finde ich, total faszinierende, tolle Frau, die sich auch viel mit stoischen Themen beschäftigt hat. Sie hat Seneca übersetzt, sie hat eine Biografie über Seneca geschrieben und hat aber auch als erste Frau, meine ich, auf Englisch die Odyssee übersetzt und zwar auch im jambischen Versmaß, was ja wirklich auch nochmal eine ganz besondere Komponente hat. Und Emily Wilson hat eine beißende, finde ich, witzige, sehr kritische Rezension geschrieben zu diesem Film. Der Titel ist An Uncomplicated Man. Im London Review of Books ist es erschienen. Und das würde ich Leuten wirklich empfehlen, die den Film geguckt haben und die mal ihre Brille darauf als Kritikerin aufsetzen möchten.
Super spannend.
Genau, und dann gibt es noch ein Gespräch mit Emily Wilson und mit, ich glaube, Madeline Miller heißt sie, richtig? Die Autorin von Circe, also von dem Kirke-Buch. Die sind beim The Daily Podcast gewesen. Das ist schon ein paar Wochen her, aber da das am Wochenende stattfand, ist da immer noch Zugriff drauf möglich, sonst werden die ja dann hinter die Paywall gestellt. Und ja, da geht's auch um, ich glaube, die Folge heißt What is Epic About the Odyssey? Everything. Über die Faszination, die Odyssee auf uns heutzutage hat, immer noch hat. Und ein ganz tolles Gespräch zwischen 3 schlauen Frauen, wer da mal reinhören möchte.
Klingt auch super gut. Ja, toll. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, an der Stelle jetzt so erstmal für heute das Programm abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten, oder?
Ja, euch mit auf unsere Irrfahrt durch die Odyssee genommen und hoffen, ihr habt eine gute Woche und hört das nächste Mal bei uns wieder rein.
Sofern das Schicksal es zulässt.
Macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Website www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Infos und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf dem Weg der Stoa gehen können. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über die Steady-Seite des Podcasts tun. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird.